Ja, es ist echt schön, hier das Wochenende bei euch zu verbringen. Genau, jetzt habt ihr schon ein bisschen gehört, für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich dachte heute Morgen auch an diejenigen, die vielleicht neuer da sind, zum ersten Mal heute da sind und sich die Frage stellen, so ein bisschen, was sind denn das hier alles für Leute? So gut gelaunte, gut aussehende, fröhliche Menschen, die so singen so lange und super, also das ist doch toll. Es kann ja, wenn man neuer ist, ein bisschen fremd wirken. Und ich glaube, was man hier vorfindet bei euch in der Kirche, wirklich Menschen, die eine Begegnung mit diesem lebendigen Gott hatten. Und der Gott, der nicht einfach nur weit weg ist und irgendwo da draußen und irgend vielleicht ein Gedankenkonstrukt, sondern ein Gott, der uns nahe gekommen ist, das ist ja das, was wir jetzt feiern, Weihnachten, den Himmel verlassen hat und hier auf diese Welt gekommen ist, Mensch geworden ist, uns ganz nahe gekommen ist. Und das verändert und das begeistert und deshalb kann man auch so begeistert dann unterwegs sein. Und das liebe ich hier an dieser Kirche. Das liebe ich an dir, Janis. Du bist einfach total verrückt nach Jesus. Und das spürt man, das merkt man. Deshalb, wenn du neuer da bist und das noch im Kennenlernen bist, ich möchte heute Morgen ein bisschen darauf eingehen, was es bedeutet, noch einmal Jesus nachzufolgen, mit ihm unterwegs zu sein, wie das im Leben drin aussieht. Ihr hattet ja jetzt gerade eine Themenreihe, da an der Wand hängt es noch, Lernen vom Leben, vom Meister lernen. Leben vom Meister lernen. Ich bin gestern Abend im Teaching bin ich sehr lange darauf eingegangen, dass das sehr hilfreich ist, dass es eine wunderbare Sache ist. John Mark Comer, der dieses Buch geschrieben hat, wirklich eine Begabung hat, noch einmal sehr konkret und praktisch aufzuzeigen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, gerade mit diesen geistlichen Disziplinen wie Stille, wie Gebet, wie Sabbat, all diese Dinge, wie das Fasten, sind alles Disziplinen, die man tun kann, um vom Meister zu lernen. Das ist gut. Und dennoch gibt es einen Aspekt, worauf er nicht so darauf eingeht, nämlich, dass wir vom Geist Gottes dazu befähigt werden. Also es ist nicht einfach nur aus uns heraus irgendeine Disziplin und eine Anstrengung ist oder eine Therapie, die man macht. Und wenn man das alles macht, dann lernt man vom Meister, sondern da ist Gott eben, der weit weg ist und der uns sehr nahe kommt. Und in diesem Nahekommen und in uns leben, da verbindet sich etwas. Also da wird eigentlich diese Jüngerschaft so wie, vielleicht warst du auch, ich bin immer wieder ein bisschen eifersüchtig auf diese Jünger, die Jesus in Person hatten, die ihn anfassen konnten, bei ihm waren. Und dabei haben wir den Heiligen Geist. Also du hast 24/7. Wenn du den Heiligen Geist hast, hast du 24/7, hast du Gott in dir, Gott bei dir, Gott für dich, der dich befähigt und anleitet. Und das will ich heute mit euch anschauen. So drei Aspekte. Eben gestern Abend bin ich sehr, sehr breit darauf noch einmal eingegangen, was das alles bedeuten kann. Und heute so ein bisschen als Übersicht. Gut. Weihnachten. Ich will noch einmal dort andocken, bevor wir da hineintauchen. Da gibt es diese Spannungen. Ab wann darf man Weihnachtslieder hören? Ab wann darf man den Weihnachtsbaum aufstellen? Oktober habe ich gehört hier. Ja, okay. So, und da gibt es ja ganze Philosophieströmungen. Die sind, ich gehöre ganz klar zu dem Typ. Ich bin halt auch noch Amerikaner. Für mich ist nach Thanksgiving, also der letzte Donnerstag im November, da ist noch Herbst, da ist noch alles so in orangener Farbe und brauner Farbe und Deko ist alles noch so. Und am Freitag dann. Dann darf man wechseln auf Grün und Rot und Silber und all die Weihnachtssachen und da darf man Lieder. Und bei uns zu Hause genau, werden dann schon Wochen vorher Lieder abgespielt und ich finde, das geht gar nicht. Eine Sache, was es auch gibt, ist Zimt im Kaffee. Das ist das auch. Das geht erst danach. Und meine Frau, die beginnt schon sehr früh. Beginnt sie schon irgendwie, wenn so ein verregneter, kälterer Tag beginnt, dann macht sie schon ihren Zimt in den Kaffee rein. Ich finde, das geht gar nicht. Ich habe hier was mitgebracht. Also ich habe es nicht mitgebracht. Der Marv hat es mitgebracht. Ich habe darum gebeten. An die Kaffeemaschine. Ich habe Kaffee durch meine Frau lieben gelernt. Sie ist mit Kaffee aufgewachsen, ich nicht so. Und ich habe eigentlich nie wirklich groß Kaffee getrunken. Und als wir dann geheiratet haben, also jedes Mal, wenn wir uns irgendwie hingesetzt haben, da hat sie mir auch einfach einen Kaffee hingestellt. Und ich habe dann angefangen mit sehr viel Milch und Zucker. Und jetzt bin ich über die Jahrzehnte, bin ich wirklich zum Kaffeeliebhaber geworden. Und deshalb möchte ich die Illustration vom Kaffee heute gebrauchen. Wir haben bei uns im Office, also in der Zollhauskirche eben, da haben wir einige Angestellte, das ist ein größeres Team und da gibt es einen großen Kampf zwischen den Kaffeetrinkern und den Teetrinkern. Und ich weiß nicht, auf welchem Team du da bist, aber ich gehöre zum Team Kaffee und ich versuche immer die Teetrinker zu bekehren. Und wir machen dann die ganze Zeit sehr aggressive Evangelisation. Okay, also egal, ob du Kaffee oder Tee oder was auch immer du trinkst. Genau, ich werde das hier als Illustration gebrauchen. Dafür, was es bedeutet, mit Jesus zu leben, für uns heute, denn Jesus ist ja hochgefahren in den Himmel. Jesus ist nicht mehr physisch hier. Aber er hat uns einen Auftrag gegeben und er hat gesagt, wir sollen ihm nachfolgen. Und dazu hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und ich will sehr simpel einfach aufzeigen, was es bedeutet, mit diesem Heiligen Geist zu leben. Und das allererste, was Jesus über den Heiligen Geist sagt, das finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 4 bis 6. Hier ist er im Gespräch mit dem Nikodemus. Nikodemus ist ein jüdischer Theologe. Das ist wirklich so, der gehört zu den Top-Professoren sozusagen von der theologischen Universität dieser Zeit. Der kannte das Alte Testament in- und auswendig und die ganze Dogmatik, die dazugehört. Und jetzt ist Jesus mit ihm in einem Gespräch und er stellt sich so irgendwie die Frage, irgendwie so, hey, das Reich Gottes, wie kommt man da rein? Wie wird man Teil davon? Wie folgt man dir nach? Und das ist ja das, was Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kommt rein. Und dieser Professor, der stellt sich die Frage, also wie komme ich da genau rein? Wie werde ich Teil davon? Wie geht das? Muss ich irgendeine Mitgliedschaftskarte ausfüllen? Was macht man da? Und Jesus sagt, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Also er stellt hier klar und er sagt, der Heilige Geist, der schenkt Leben. Der gibt uns ein neues Leben. Und er geht hier ganz auf den Anfang der Geschichte der Menschheit ein. Ganz am Anfang, als Gott den Mensch geschaffen hat, in dieser perfekten Welt, im Paradies, in Eden, wo alles, da war kein Leid, kein Schmerz, kein Hunger, keine Not, keine Krankheit. Und es war in der vollen Gegenwart Gottes. Danach sehen wir uns ja eigentlich. Und dort gab es diese Bäume, Baum des Lebens und Baum mit der Erkenntnis von Gut und Böse. Und die Warnung war, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sicherlich sterben. Und was da geschehen ist, die haben ja davon gegessen, aber sind ja nicht gerade gestorben. sondern was in dem Moment gestorben ist, ist das Geistliche, der Zugang zu Gott wurde getrennt. Sie wurden aus Eden ausgeschlossen und daraus folgte dann auch, dass plötzlich der Tod in die Schöpfung hineinkam. Also wir leben hier alle, aber wir sind alle auch am Sterben. Das ist dann die natürliche Folge von dieser geistlichen Realität, dass wir geistlich getrennt sind von Gott, geistlicher Tod hineingekommen ist und damit wir eben leben können, braucht es diesen Heiligen Geist. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Wir können also nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Wir können nicht wirklich in diese Verbindung zu Gott hineinkommen, wenn nicht der Geist Gottes in uns ein neues Leben bewirkt. Später dann auch im Johannesevangelium, Kapitel 16, Verse 8 bis 11, da steht dann, redet Jesus über den Heiligen Geist. Und da heißt es, und wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist. Dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse, und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Also der Heilige Geist ist jetzt am Wirken. Das ist das, was er sagt. Und der Heilige Geist hat eine Aufgabe. Hat nämlich die Aufgabe, uns zu überführen und uns zu zeigen, dass wir in Sünde sind. Und ich weiß, ein altmodisches Wort, es ist nicht kein toller Begriff, aber es ist sehr simpel. Gott liebt uns. Und wir sind ihm davongelaufen und wir sind wirklich auf dem Weg ins Verderben. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, uns zurückzuholen, ins Leben zurückzuholen, in die Versöhnung zurückzuholen. Und das ist ja dann nicht irgendetwas, was wir irgendwie tun müssen, sondern es ist, wir dürfen an der Gnade von Jesus festhalten. Er hat für uns das getan, was wir selbst nicht tun können. Und der Heilige Geist, der führt uns da zu Jesus hin. Das ist also der erste Punkt. Der Heilige Geist gibt uns Leben. Und für mich ist immer das Wichtigste, vielleicht habt ihr auch, bei mir in der Kirche habe ich gewisse sehr pfingstliche, charismatische Christen, die da sind und die sagen dann, wenn nicht irgendwelche verrückte Manifestationen oder Dinge geschehen, dann wirkt der Heilige Geist nicht. Dann bin ich so, wart mal bitte. Dort, wo Menschen neues Leben empfangen, da ist der Heilige Geist voll am Wirken. Das ist das größte Wunder überhaupt, wenn jemand aus dem geistlichen Tod ins Leben hineinkommt und das geschieht nur durch den Heiligen Geist. Also wenn das geschieht, dann ist der Heilige Geist sehr stark am Wirken. Okay, also das ist nicht, braucht nicht irgendwelche äußerliche, was auch immer für Dinge, sondern es geht erst einmal darum, dass neues Leben entsteht. Das Zweite, was der Heilige Geist dann tut, nach dem Leben, ist, er befähigt uns zu lieben. Toll, dass das aufgefallen ist von unserer Webseite. Das ist unsere, die Vision ist, wir leben für eine Welt, in der die Liebe Gottes für alle Menschen erfahrbar wird. Und die Mission, also wie wir das tun, ist, indem wir Gott lieben und indem wir Menschen lieben. Und der Heilige Geist, nachdem er uns Leben geschenkt hat, befähigt er uns dann auch zu lieben, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Ich lese aus Galater 5, die Verse 18 bis 21. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Geistes. Also wird hier beschrieben, der Heilige Geist, der will uns in das Verhalten hineinführen, das göttlich ist, in die Liebe hineinführen. Und ganz konkret wird das dann in Galater 5, 22 wird das beschrieben, ich kannte diese Früchte des Geistes. Das ist nicht irgendein Fruchtsalat, sondern das ist Verhalten, das ist Liebe. Besteht aus Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. So, das sind Dinge, die der Heilige Geist in uns bewirkt und durch uns bewirkt. Das ist ein Verhalten, das wir von unserer Natur aus nicht in uns angelegt haben. Das sind zwar Dinge, die wir toll finden, aber eben noch einmal sind Dinge, die wir nicht einfach durch Disziplin leben können, sondern wir werden vom Geist befähigt dazu. Also, der Heilige Geist schenkt uns Leben, er befähigt uns zu lieben und das Dritte ist, er befähigt uns zu leuchten. Das heißt, über unseren Charakter hinaus, über das Verhalten hinaus, befähigt uns der Heilige Geist auch in dieser geistlichen Dimension zu wirken. Das heißt, übernatürliche Fähigkeiten werden jetzt noch dazu geschenkt. Das sind die sogenannten Charismen, die Gaben des Heiligen Geistes. Und davon lesen wir in 1. Korinther, Kapitel 12, Verse 4 bis 7. Da heißt es, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Okay, das ist der dritte Punkt, die Befähigung zu leuchten. Die Befähigung, Dinge in Kraft zu tun, übernatürlich zu tun. Und das sieht, er sagt es hier, das sieht bei jedem anders aus, dieses Wirken des Heiligen Geistes. Deshalb, das fällt uns manchmal schwer, weil wir sehen, bei dem sieht das so aus, warum sieht es bei mir nicht so aus? Die ganze Idee ist, dass es sehr unterschiedlich ist, weil es immer um den Nutzen der ganzen Gemeinde geht. Also die ganze Idee ist die, Gott braucht jeden in der Kirche, jeden in der Gemeinde mit der individuellen Art, so wie du gestrickt bist, so wirkt der Geist Gottes auch speziell und individuell durch dich und diese Ergänzung wird benötigt von der Kirche. Die ist dazu da, dass die Kirche auch aufgebaut wird. Und das ist hier für mich eine Form von Leuchten, eine Form von, hier strahlt etwas aus uns heraus, was wir selbst nicht können. Wir sind dann in einem Bereich, der übernatürlich ist. Und wenn man dann weiterliest im Korintherbrief, wird dann beschrieben, was das alles für Dinge sein können. Genau, der befähigt, prophetisch zu sein, Gottes Weisheit weiterzugeben, hier sehr, sehr unterschiedliche Dinge, Kranke zu heilen, Glauben zu haben, das kann sehr unterschiedlich aussehen. Das sind jetzt also die drei Dinge. Leben, lieben, leuchten. Kann sich einfach merken, alles beginnt mit L. Jetzt, die Kaffeemaschine ist noch da. Was ab und zu auch in der Kirche dann geschieht, ist man schießt sich so auf eines dieser Dinge ein. Und spielt, man versucht die Dinge so ein bisschen manchmal gegeneinander auch auszuspielen. Und das funktioniert nicht. Also Jesus nachzufolgen und mit ihm unterwegs zu sein, das funktioniert nur, wenn wir all diese drei Elemente zusammenbringen. Und so ist das auch bei so einer Kaffeemaschine. Ich brauche jetzt vielleicht doch Hilfe. Genau, also wenn die einfach so da ist, super, die sieht zwar schön aus, aber die kann noch nichts, weil sie kein Leben hat. Die ist nicht eingesteckt. Genau, jetzt stecken wir die ein, so. So, dann haben wir schon das Erste gemacht. Das Erste, was wir brauchen, das Grundsätzliche, was der Geist tut, ist, er gibt uns Leben. Das können wir nicht aus uns selbst tun, sondern es braucht hier den Anschluss an Gott, der Geist Gottes, der uns Leben gibt. Super. Aber die Maschine bringt immer noch nicht viel, wenn der Tank leer ist. So. Janis, hilfst du mir? Bist du heute der Heilige Geist? Nimmst du seine Rolle? Rennst du? Okay. Wir brauchen Liebe. Wir brauchen Liebe. Wir brauchen Wasser. Da muss ja dabei rauskommen. Wir können zwar Leben haben, aber und da hilft uns der Jakobus, der den Glauben sehr praktisch werden lässt. Jakobusbrief, der zeigt uns, ein Glaube ohne Werke, also Glaube ohne Liebe, das ist gar kein richtiger Glaube. Das ist tot. Also hier haben wir den Anschluss, Leben, aber wir brauchen vom Heiligen Geist eben jetzt dann noch das Wasser. Und manchmal dauert das ein bisschen, dieser Prozess. Und vielleicht eben hier auch nochmal zu diesem Buch, das ihr durchgearbeitet habt, Leben vom Meister lernen. Diese Diszipline, diese Übungen, die sind eben genau dazu da, dass wir lernen, auch in diesen Früchten des Geistes unterwegs zu sein. Wir müssen in die Stille, damit Frieden kommen kann, damit Gott uns Liebe schenken kann. Wir gehen ins Fasten, wir gehen ins Gebet hinein, damit uns der Geist auch füllen kann. Also deshalb, das ist sehr, sehr wichtig. Gerade in einer Kultur, in einer Zeit, wo wir sonst überall unterwegs sind und alles von uns abverlangt, da brauchen wir diese Nähe und diese Diszipline, um uns füllen zu lassen. Das können wir selbst nicht aus uns herausbringen. Also, deshalb, das ist alles gut und wichtig und richtig und dann kommt der Geist und er füllt uns hier mit diesen Dingen. Super. Wenn ich jetzt die Maschine anlasse, es ist eigentlich jetzt nur ein Durchlauferhitzer. Ich weiß gar nicht, würde da was gehen, wenn ich drauf drücke? Einfach heißes Wasser rauskommen für die Teetrinker? Also, wer will denn, nee, also niemand will ja einfach eine Tasse heißes Wasser. So, also, ich liebe alle Teetrinker, okay? Ich musste, irgendwann habe ich es bei uns, genau, mit meinen Mitarbeitern so auf die Spitze getrieben. Nee, der leuchtet rot auf. Der sagt, nee, geht nicht. Mit meinen Mitarbeitern so auf die Spitze getrieben, dass ich, also sie so evangelisiert für Kaffee und das, ich musste dann aufhören. Ich musste dann meinen Tank mit Wasser, mit Liebe füllen lassen. Genau. Also es braucht jetzt noch was. Es braucht das Übernatürliche, das Leuchten, es braucht die Kraft, es braucht den Geschmack. Danke. So, jetzt kommt mein Jonathan daher. Aber es braucht noch einen Kaffee, es braucht das Übernatürliche dazu. Sonst haben wir wirklich nur, sonst ist das nur ein Durchlauferhitzer, heißes Wasser. Genau, jetzt, ich habe die Einführung bekommen von Marv. Ich glaube, das klappt. Ich mache das jetzt da rein. Hui, okay. Und drück da drauf. Und dann gucken wir, ob wir, wenn diese Dinge zusammenkommen, das Leben da ist, dann die Liebe da ist und es dann hindurchgeht durch diesen wunderbaren Kaffeepulver, dann sollte irgendwann da, man muss ja auch aufheizen, es geschieht nicht einfach so schnell, da kommt es, okay. Und ich hab einen Espresso bestellt. Also mal schauen, ob das auch so rauskommt. Wie? Ja, was sonst, ja. Die Tasse passt zwar nicht zum Espresso. Das ist ein ziemlich langer. Meine Espresso sind kürzer. Okay. Super. Gucken wir mal. Oh, das schmeckt gut. Das schmeckt gut. Okay. Ich lasse den noch ein bisschen abtropfen, ne? Okay. Jetzt, was ich euch aufzeigen möchte, ist, was geschieht, wenn eines dieser Dinge hier fehlt. Und darauf geht eben die Bibel auch ein. Weil wir manchmal eben überbetonen wir eine Seite oder unterbetonen etwas oder lassen etwas ganz weg. Und das möchte ich mit euch anschauen. Und zwar, ich fange mal an, hier, wenn die Liebe, wenn das Wasser fehlt. Wir aber sagen, wir haben super tollen Kaffee. Der ist aus dem Urwald, so und so, Vulkaninsel irgendwie und Bohnen, die noch von irgendeinem Tier gegessen wurden und dann noch verdaut wurden und so, okay. Das sind die besten Bohnen, der beste Kaffee überhaupt. Wenn man die da reinmacht, aber die Liebe nicht hat, das Wasser nicht dazu hat, dann ist das, also wer will so einen Mund voll davon nehmen? Und genau das beschreibt auch 1. Korinther 13. Nachdem die Gaben, nachdem der Kaffee beschrieben wurde, beschreibt er, was geschieht, wenn wir dieses übernatürliche Wirken haben, ohne die Liebe zu haben. Ein ganz bekannter Vers heißt es, wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. So selbst wenn ich all meinen Besitz verschenkte und meinen Leib hingebe, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, so würde es mir nichts nützen. Also zeigt hier auf, hey, ist das, was der Geist an unserem Charakter bewirkt, diese Selbstbeherrschung, diese Liebe, Sanftmut, Barmherzigkeit, all diese Dinge, wir brauchen das. Wir brauchen das, sonst ist es nichts wert. Tönendes Erz oder klingende Schelle. Das nervt nur. Das ist unangenehm. Das ist so, hör auf damit. Und das ist schon, also da können Christen schon auch abschreckend sein, wenn man so unterwegs ist und sagt, oh, ich habe Power und Gott erlebt, aber wenn man ihnen irgendwie begegnet und sie in die Luft gehen und man keine Liebe spürt, da stimmt was nicht, das geht nicht. Da ist etwas nicht in Ordnung. Das tut weh. Und das ist das, was er hier beschreibt. Wir brauchen diese Liebe. Wir brauchen es, dass der Heilige Geist uns in diese Dinge hineinführt. Selbst die größten Gaben und Werke, bedeutungslos. Mein Jesus spricht ja auch davon, er sagt, am Ende der Zeit werden Leute zu mir kommen. Und ich glaube, das werden Charismatiker sein, weil die werden sagen, ich habe doch diese Wunder vollbracht. Und ich habe Dämonen ausgetrieben und ich habe all diese übernatürlichen Dinge getan. Und Jesus sagt dann zu ihnen, hinfort von mir, ich habe euch nie gekannt. Das ist eine starke Warnung an diejenigen, die so in diesem Übernatürlichen diesen besten Kaffee haben, aber keine Liebe. Das muss zusammenkommen und dann schmeckt das auch. Ich nehm gerade einen zweiten. Das war ja, ich müsste öfters Predigten machen, wo ich Kaffee trinken kann. Okay, so. Aber es gibt auch diejenigen, die dann eben das sagen, so, oh, es braucht Liebe und so, der Kaffee ist gar nicht so wichtig. Hauptsache heißes Wasser. Und hier haben wir aus Markus 16, 20 haben wir das Vorbild der Jünger. Und da heißt es, die Jünger aber gingen hinaus und predigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten. Also eben das heiße Wasser für sich, naja, schön, fühlt sich schön an, aber es braucht die Kraft dazu. Es braucht die Bestätigung Gottes dazu. Es braucht das Übernatürliche, wenn man denn glauben soll, dass da noch etwas mehr ist, als einfach eine Person, die sich sehr gut diszipliniert und die sich so ausgeben kann, als ob sie liebt oder vielleicht wirklich liebt. Es braucht diesen Teil auch dazu. Und noch ganz kurz einfach hierauf einzugehen, das Leben, das ist klar, dass es das braucht. Ich denke, das ist für alle offensichtlich. Aber hier einfach etwas, was ein Vers dazu, Apostelgeschichte 7, 51. Das ist also, nachdem der Heilige Geist gekommen ist auf die erste Kirche in Jerusalem, diese Kraftwirkungen da waren, die Liebe da war, also diese erste Gemeinde, wie sie ja beschrieben wird, das hatten wir hier oben schon in der Schlaufe, hatten wir trotzdem Menschen, da heißt es, ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie schon eure Väter, so auch ihr. Also wir können Heiligen Geist, wir können dem widerstreben. Wir können auch in unseren Herzen dem sagen, nein, das will ich nicht. Darauf will ich gar nicht eingehen. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du ringst mit dir selbst. So, will ich das überhaupt? Will ich leben? Oder du kennst Menschen, du betest für Leute, die irgendwo drin eigentlich schon wüssten, aber nein, ich will nicht, ich mach nicht. Diese Freiheit lässt uns Gott. Das können wir so tun, aber lädt uns eben ein, in sein Leben hineinzukommen. Ich habe gestern habe ich eine E-Mail erhalten von einer jungen Frau. Ich glaube, ich habe sie schon einmal gesehen, aber kenne sie nicht wirklich gut. Ich möchte euch ein paar Zeilen davon vorlesen. Guten Tag, Herr Owen. Ich habe eine Frage, welche ich sicherlich nicht einem Pastor stellen sollte. Allerdings weiß ich nicht wirklich, wen ich sonst fragen soll. Meine Frage soll kein Angriff gegenüber Ihnen oder dem christlichen Glauben sein. Meine Frage lautet wie folgt: Weshalb glauben Sie an einen Gott, wie er in der Bibel geschildert wird? Ich verstehe, dass Menschen an eine höhere Macht glauben. Ich selbst bin mir sicher, dass es irgendeine höhere Macht geben muss. Allerdings fällt es mir schwer zu glauben, dass diese Macht der Gott ist, wie er in der Bibel geschildert wird. Diese Frage hat mich total bewegt. Sehr aufrichtig, ehrlich, freundlich. Ja, weshalb glauben wir an diesen Gott der Bibel? Wie würdest du darauf antworten? Ich glaube, in unserer Welt ist das größte Argument für den Glauben an den Gott der Bibel fast dasselbe Argument ist wie gegen den Gott der Bibel. Und das sind nämlich Menschen, die von sich behaupten, Jesus nachzufolgen. Für mich ist eines der Gründe, weshalb ich mich im Glauben auf diesen Gott der Bibel eingelassen habe, im Glauben auf Jesus eingelassen habe, ist meine Mutter. Meine Mutter, die bei weitem keine perfekte Frau ist, die in ihrem Leben einige größere Entscheidungen getroffen hat, die sehr schlecht waren. Aber die hatte eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Und ich habe das gesehen in den Hochs und Tiefs des Lebens. Und ich habe gesehen, das ist echt, das ist real. Die kriegt Kraft, die kriegt Liebe, die hat Leben. Das ist einfach von einer anderen Welt. Das hat mir so geholfen zu sagen, also wenn sie dem so begegnet ist, dann kann ich das auch. Dann will ich auch diesen Weg gehen. Und dann gibt es eben andere Leute, die hatten Erfahrungen mit Menschen, die Christen sind. Und das ist halt so, Christen sind ja nicht perfekt. Es kommt mal vor, dass der Tank leer ist und man dann vielleicht eine Begegnung hat mit so jemandem. Und dann kriegt man irgendwas Trockenes oder gar kein Leben. Es kommt vor, das gibt es auch. Und ich werde mich dann mit dieser jungen Frau werde ich mich treffen. Und was ich mir wünsche, ist, dass der Christus in mir, der Geist Gottes, der eben Leben geschenkt hat, der Liebe gibt für Gott und für diese junge Frau, für Menschen, gekoppelt wird mit dem übernatürlichen Wirken Gottes. Vielleicht mit einem prophetischen Wort, mit einem Wort der Erkenntnis oder Wort der Weisheit. Etwas, das nur Gott wissen kann. Etwas, das nur Gott tun kann. So, es braucht, ich glaube, es braucht diese Begegnung mit dem lebendigen, übernatürlichen Gott. Und deshalb, wenn wir vom Meister lernen wollen, das Leben von ihm lernen wollen, dann brauchen wir all diese Elemente, die der Heilige Geist zusammenbringt und zusammenführt. Und dann heißt es eben auch, in dieser Einheit und wenn wir so leben, dann wird die Welt erkennen. So, an der Liebe untereinander, wie wir miteinander unterwegs sind, in dieser Kraft wird die Welt erkennen, dass Jesus derjenige ist, den er sagt, dass er ist. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für euch als Kirche, dass ihr in dieser Gesamtheit des Heiligen Geistes unterwegs sein könnt. Und dass Menschen dadurch auch zu diesem Leben finden. Ich will, die Band darf nach vorne kommen, ich möchte ganz mit einer praktischen Note hier enden. Und zwar für diese drei Dinge hier die Möglichkeit geben. Wenn du heute hier bist, vielleicht bist du auch im Livestream und du bist noch nicht von neuem geboren. Du kennst diesen Heiligen Geist noch gar nicht. Du hast dein Vertrauen, dein Leben noch nicht Jesus gegeben. Das ist was super Einfaches. Dafür muss man keinen Handstand machen. Da muss man keinen Vertrag unterschreiben, sondern was es ist, ist eine innerliche Herzenshaltung haben und ihm einfach sagen, hier bin ich. Ich möchte dir vertrauen. Und das braucht diesen ersten Vertrauensschritt und das werde ich auch dieser jungen Frau sagen. Wir sagen, hey, man muss es probieren, man muss es versuchen. Wenn man ihm begegnen will, wenn man verstehen will, weshalb ich an ihn glaube, das hängt damit zusammen, dass ich in meinem Leben einen Moment hatte, in dem ich gesagt habe, okay, wenn es dich gibt, wenn du da bist, dann ja, ich vertraue dir, ich lade dich ein, in mein Leben hineinzukommen. Ich bitte dich darum, mir ein neues Leben zu schenken. Und wenn du heute hier bist und du das tun willst, dann möchte ich für dich beten. Dazu braucht es die Musik. Nee, es braucht es nicht. Aber ihr dürft ruhig spielen. Und es darf, ja, es ist so schön, dass wir hier lachen. Weil es ist zwar eine sehr ernste Sache, aber Gott ist total entspannt. Sehr entspannt. Und er wartet nur darauf. Wirklich. Er ist mit ausgestreckten Armen, ist Jesus hier. Und er will Leben schenken. Und wenn du da bist und das tun willst und möchtest, dass ich für dich bete jetzt hier, dann heb doch deine Hand hoch. So, mutig. Danke. Danke. Okay, super. Darfst du, wenn du willst, die Augen schließen und einfach innerlich mit mir mitbeten. Jesus, ich möchte mein Vertrauen auf dich setzen. Ich bitte dich, dass so, wie du das dem Nikodemus erklärt hast, diesem Theologieprofessor, dass man von Neuem geboren werden muss vom Geist, bete ich, dass ich jetzt diese Neugeburt erleben darf. Setze mein Vertrauen, mein Leben in deine Hände. Amen. Etwas sehr Simples.